Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bezahlbare Mieten, was die neue Wohngemeinnützigkeit bringen kann, von Kaspar Domen.
Sie sind hier im Gemeinschaftsraum der Märkischen Scholle.
Eine Berliner Genossenschaft mit knapp 3000 Wohnungen, davon mehr als 800 hier im Stadtteil Lichterfelde. Alte Bäume zwischen Wohnblöcken, Spielplätze, auf einigen Dächern Solaranlagen. Dazwischen ein lichter ovaler Bau. Unten im Café sitzen an diesem Septembermorgen 3 Dutzend Bewohner beim allmonatlichen gemeinsamen Frühstück, eine von diversen Freizeitaktivitäten in der Genossenschaft. Sie sind mit ihren Wohnverhältnissen sichtlich zufrieden.
Wir sagen, es ist ein 6er im Lotto.
Es ist ein Miteinander und ein sehr sicheres Wohnen.
Hier muss man nicht einsam sein, hier in dieser Genossenschaft.
Man ist zufrieden, dass man hier wohnt, weil man von anderen hört, was die für Probleme haben. Die sind bei uns natürlich nicht hier.
Wir kriegen manchmal im Herbst Zwiebeln. Die Mieter können sich eine Tüte mit 100 Zwiebeln abholen für den Frühling und die stecken überall. Und wir haben im Frühling hier eine Blumenwiese rundherum.
Ansprechend wohnen in lebendigen Gemeinschaften zu bezahlbaren Mieten. Danach sehnen sich viele Menschen in Deutschland. Aber gerade das Angebot an günstigem Wohnraum schrumpft. Ablesbar an der Zahl der Sozialwohnungen. Bundesweit fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts rund 910.000. Darunter leiden vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Das Problem ist hinlänglich bekannt. Um die Lage zu verbessern, greift die Bundesregierung nun auf ein altes Instrument zurück, die Wohngemeinnützigkeit.
Ja, heute ist ein sehr, sehr guter Tag für Mieterinnen und Mieter in Deutschland,
sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz, SPD, Anfang Juni und verkündete einen Beschluss des Bundeskabinetts.
25 Jahre nachdem die Regierung unter Helmut Kohl die Wohngemeinnützigkeit abgeschafft hat, wird sie jetzt zum 1. Januar nächsten Jahres wieder eingeführt. Und davon profitieren viele, weil es eine weitere Säule ist, neben dem sozialen Wohnungsbau, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
Noch im September soll der Bundestag über die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit beraten. Ab 2025 sollen dann Vereine, Stiftungen und soziale Unternehmen von der Gewerbe- und Körperschaftssteuer befreit werden, wenn sie gänzlich auf die Ausschüttung von Gewinnen verzichten und Wohnraum dauerhaft zu vergünstigten Konditionen vermieten, also unterhalb der marktüblichen Miete. Theoretisch könnten auch andere Unternehmen von der Regelung Gebrauch machen. Praktisch dürfte dies aber für alle gewinnorientierten Wohnungsunternehmen uninteressant sein. Außen vor bleiben bei der Neuregelung private Vermieter, die knapp 1/3 aller Wohnungen vermieten. Zugutekommen sollen die niedrigeren Mieten Wohnungssuchenden mit einem Einkommen unterhalb des 5-fachen des Regelsatzes der Sozialhilfe, beziehungsweise bei Alleinstehenden und Alleinerziehenden des 6-fachen. Diese Einkommensgrenzen im Gesetz sind laut der Bauministerin so festgelegt, dass grundsätzlich rund 60% aller Haushalte von der neuen Wohngemeinnützigkeit profitieren könnten. Das klingt gewaltig und erinnert an die Zeiten in Deutschland, in denen aufgrund erheblicher staatlicher Markteingriffe Millionen neuer Wohnungen entstanden. Das geschah in 2 Phasen großer Wohnungsnot, nach dem Ersten Weltkrieg in den 1920er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg von 1950 bis 1980. Die Wohnungspolitikerin und Bundestagsabgeordnete der Grünen, Hanna Steinmüller.
Was interessant war nach dem Zweiten Weltkrieg, ist, dass es eine sehr breite Allianz gab, gerade in Westdeutschland, die mitgemacht haben. Also die Kirchen, die Gewerkschaften, die Kommunen, alle haben gebaut. Sehr, sehr viele in dieser Rechtsform der Wohngemeinnützigkeit, die es damals gab. 1990, als die abgeschafft wurden, waren 4 Millionen Wohnungen allein in Westdeutschland gemeinnützig. Das ist eine enorme Zahl.
In der DDR finanzierte der Staat den Wohnungsbau. In Westdeutschland beteiligte er sich in großem Stil. Die Politik förderte den Bau von Eigenheimen und Mietwohnungen. Bei der Errichtung günstiger Mietwohnungen spielte die Wohngemeinnützigkeit eine wichtige Rolle. Dann geriet in den 1980er Jahren die gewerkschaftseigene Neue Heimat in die Krise. Damals Europas größter Wohnungskonzern mit mehr als 400.000 Wohnungen. Er war mit dem Bau gemeinnütziger Wohnungen groß geworden. Fehlplanung und Misswirtschaft führten zum Niedergang. Außerdem schien die Wohnungsfrage inzwischen gelöst.
Die Gemeinnützigkeit ist ja dann so um 1990 abgeschafft worden. weil man noch das Gefühl hat, es ist eben nicht mehr nötig, die Märkte entspannen sich.
Sagt der Geograf und Städteplaner Jürgen Ahring, Vorstand des Gemeinnützigen Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung. Fachleute erwarteten zudem eine schrumpfende Bevölkerung.
Da haben wir einfach gesagt, der Markt regelt schon das, was bleibt. Und da, wo es noch ein paar Probleme gibt, da machen wir das mit einer Subjektförderung.
Bei der Subjektförderung unterstützt die öffentliche Hand direkt Bedürftige, etwa durch die Zahlung von Wohngeld. Das halten viele Fachleute für effizienter als die Objektförderung, bei denen der Staat den Bau günstiger Wohnungen fördert. Zunächst ging das Kalkül auf. Aber dann öffnete sich erneut die Schere zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt. Es fehlte vor allem günstiger Wohnraum in Städten. Als die Wohngemeinnützigkeit auslief, gab es allein in Westdeutschland rund 4 Millionen Sozialwohnungen, rund ein Viertel des damaligen Wohnungsbestandes. 2023 gab es nur noch gut 1 Million Sozialwohnungen, bei einem Wohnungsbestand von mehr als 43 Millionen Wohnungen in Gesamtdeutschland. Der Markt richtete es nicht. Der Ökonom Dirk Löhr von der Universität Trier.
Es bedarf hier tatsächlich staatlicher Eingriffe, um dem Markt so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Allerdings traten die Probleme auf dem Wohnungsmarkt nicht gleich nach der Abschaffung der Wohngemeinnützigkeit zutage. Mancherorts überschritt das Wohnungsangebot zunächst sogar die Nachfrage, besonders in der Hauptstadt.
In Berlin gab es dann in den 90ern ja eher ein Überangebot. Dann hat man gesagt, ach Mist, dann reißen wir Teile weg. Das fehlt uns jetzt schmerzlich.
Auch Städte in Ostdeutschland, dem Ruhrgebiet und anderswo rissen Häuser ab. Gleichzeitig betraten neue Akteure den Wohnungsmarkt und veränderten ihn gewaltig. Vor allem international tätige Investoren. Bund, Länder und Kommunen verkauften allein zwischen 1995 und 2010 mehr als 1 Million Wohnungen. Eine gute Möglichkeit für Finanzminister und Stadtkämmerer, ihre Kassen zu sanieren. Schlagzeilen machte 2006 Dresden. Die Stadt verkaufte alle kommunalen Wohnungen und war damit auf einen Schlag schuldenfrei. Den Zuschlag bekam der US-Investor Fortress. Er und andere verkauften die Wohnungen später weiter. Der Ökonom Matthias Günther vom Pestel-Institut erklärt:
Erst in der Folge sind dann eben Konzerne wie Vonovia daraus entstanden, indem diese Pakete dann im Grunde genommen an die Börse gebracht wurden. Und sie haben das Ganze aus meiner Sicht schon stark verändert.
Der DAX-Konzern Vonovia hat heute rund 545.000 Wohnungen und ist das größte privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen in Deutschland. Viele dieser Wohnungen wurden ursprünglich von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften gebaut. Und auch Unternehmen trennten sich ab den 1990er Jahren in großem Umfang von Werkswohnungen. Diese banden eine Menge Kapital, welches nach Ansicht ihrer Eigentümer besser in das Kerngeschäft investiert oder ausgeschüttet gehörte. Viele Unternehmen wollten nicht mehr länger verantwortlich sein für die Wohnungen von Beschäftigten. Auch deshalb kehrte die Wohnungsfrage später auf die gesellschaftliche Tagesordnung zurück.
Die Demonstration geht hier links vom Saturn auf die Alexanderstraße, rechts über die Oberbaumbrücke und dann zur Arena Kreuzberg, wo diese elendige Immobilienmesse derzeit stattfindet.
Ein Zentrum der Proteste ist bis heute Berlin, traditionell eine Mieterstadt. Miete kostet mehr, als wir verdienen, sang eine Sängerin bei dieser Großdemonstration 2021. Und verdrängen lassen wir uns nicht, denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Kurz darauf votierte eine Mehrheit der Berliner für eine Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne, was aber folgenlos blieb. Viele Menschen verzweifeln an der Wohnungssuche. Die Misere trifft aber auch die Wirtschaft, wenn zum Beispiel Menschen einen Job ausschlagen, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden. Und auch die öffentliche Hand spürt den Mangel an günstigen Mietwohnungen. 2023 zahlte der Staat insgesamt erstmals mehr als 20 Milliarden Euro an Sozialausgaben für die Unterstützung bedürftiger Menschen beim Wohnen. Gut 15 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft, die überwiegend von den Jobcentern übernommen werden. Hinzu kamen über 5 Milliarden Euro für das Wohngeld. Ökonomen halten die Subjektförderung grundsätzlich für ein effizientes Instrument. Ein Problem entsteht aber, wenn der Staat in überhitzten Märkten Wohngeld zahlt, erläutert Dirk Löhr von der Uni Trier.
wenn man das in so ganz heißen Märkten macht, die schon heiß gelaufen sind, wo es wenig zusätzliches Angebot gibt, wenn man dann noch die Nachfrage weiter stärkt, dann führt das eben dazu, dass die Preise nur weiter steigen. Also von daher führt meines Erachtens da kein anderer Weg herum, als dass man tatsächlich auch hier in den Markt eingreift, dass man hier das Angebot erhöht.
Sprich, mehr Wohnungen zu günstigen Mieten baut. Dafür braucht es gemeinwohlorientierte Vermieter, denen es nicht um den Profit, sondern um die Bereitstellung von günstigem Wohnraum geht. Das machen diverse Akteure in Deutschland: Genossenschaften, kommunale Wohnungsunternehmen, Kirchen oder Stiftungen und auch eine ganze Reihe von privaten Vermietern. Solche Vermieter können auch einen preisdämpfenden Effekt auf Wohnungsmärkte ausüben. Dafür bräuchten sie gemeinsam einen Marktanteil von ungefähr einem Drittel. Aber das gäbe es fast nur noch in ländlichen Gebieten Ostdeutschlands, sagt Ökonom Matthias Günther. Die Bundesregierung will nun mit der Wohngemeinnützigkeit dieses Segment stärken. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium, Elisabeth Kaiser.
Wir gehen davon aus, dass es vielleicht jetzt schon gemeinnützige Bestandshalter gibt, die ihren Bestand da erweitern wollen möglicherweise, aber genauso auch dauerhaft Wohnungen anbieten möchten. Genauso auch neue Akteure im Bereich der Gemeinnützigkeit, die sagen, ich möchte jetzt auch Wohnraum anbieten. Ich denke da zum Beispiel an soziale Träger, die sagen, ich möchte nicht nur für meine Klienten auch Unterbringungen anbieten, sondern auch gemischtes Wohnen ermöglichen, um den Gedanken der Inklusion zu verstärken.
Gleichzeitig warnt sie vor übertriebenen Erwartungen.
Es ist jetzt nicht die Lösung, die viele erwarten, um gerade auch in Metropolen und Wachstumsregionen die Frage des bezahlbaren Wohnens zu lösen. Das ist aber auch nicht der Anspruch gewesen. Denn es war immer klar, wir wollen eine weitere Säule schaffen, wo wir dauerhaft bezahlbaren Wohnraum ermöglichen.
Aber kann das mit dieser Form der Wohngemeinnützigkeit gelingen? Die Ampelregierung habe sich bewusst für das Modell entschieden, die Abgabenordnung für bestimmte Unternehmen zu ändern, also Steuern zu senken. Andere Modelle habe man verworfen, weil damit unter anderem hohe staatliche Subventionen für gewinnorientierte Unternehmen verbunden gewesen wären.
Das war nicht in unserem Interesse.
Sie verweist auch auf die Zuständigkeit der Bundesländer für die Wohnförderung. Auch deswegen habe man diesen Weg gewählt, bei dem der Bund zuständig sei. So habe man eine eindeutige Bundesregelung festlegen können. Die Partei Die Linke und auch Bündnis 90 Die Grünen hatten weitergehende Vorstellungen. Grünen-Politikerin Hanna Steinmüller.
Dazu haben wir in der letzten Wahlperiode ein Konzept vorgelegt, das sagt, es braucht einerseits Investitionszuschüsse und andererseits Steuervorteile für Unternehmen, die sich an die Kriterien der Gemeinnützigkeit halten. Dafür würden die Unternehmen im Gegenzug sich bereit erklären, dass die Wohnungen dauerhaft, also auch in 50 oder in 70 Jahren, unterhalb des Mietspiegels angeboten werden und dass wir so über die nächsten Jahre deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum aufbauen können.
Deshalb hatten die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag 2021 ursprünglich formuliert:
Wir werden zeitnah eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen auf den Weg bringen und so eine neue Dynamik in den Bau und die dauerhafte Sozialbindung bezahlbaren Wohnraums erzeugen.
Aber von der Investitionszulage lässt die Bundesregierung nun die Finger.
Es gibt jetzt einen Kabinettsbeschluss, der ein Stück weit auch der aktuellen Haushaltslage Rechnung trägt, der deutlich kleiner ist. Wir nennen es eine Sparversion der neuen Wohngemeinnützigkeit.
Die Bundesregierung bezifferte die Steuerersparnis für Vermieter jährlich pro Wohnung auf 1.000 bis 2.000 Euro. Dass die Ampelkoalition über die Steuerersparnis hinaus keine zusätzlichen Investitionsmittel für den Bau von Wohnungen in gemeinnütziger Hand bereitstellt, sieht auch der Paritätische Wohlfahrtsverband als Hindernis an. Trotzdem begrüßt Hauptgeschäftsführer Joachim Rock die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit, weil sie Mieten dauerhaft günstiger halte, anders als bei Sozialwohnungen.
Sozialer Wohnungsbau ist häufig einer, der auf Zeit nur sozial ist, dann fällt er aus der Bindung. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben mehr soziale Wohnungen, die verschwinden, als die neu geschaffen werden.
Dirk Enzesberger, Vorstand bei der Charlottenburger Baugenossenschaft mit knapp 7000 Wohnungen in Berlin, sieht in der Neuregelung keinen Nutzen für Genossenschaften. Sie bräuchten auch gar keinen staatlichen Anreiz, um Mieten dauerhaft niedrig zu halten, zum Beispiel nach dem Auslaufen der Sozialbindung. Das täten sie von ganz allein, sagt Enzesberger, und verweist auf die durchschnittliche Netto-Kaltmiete seiner Genossenschaft von 5,81 Euro.
Genossenschaften sind ja dafür da, ihre Mitglieder zu fördern. Das sagt das Genossenschaftsgesetz. Und das tun sie, und das definieren die Satzungen der Wohnungsunternehmen, der Wohnungsgenossenschaften, vornehmlich durch die sichere und qualitativ gute und preisgünstige Zurverfügungstellung von Wohnraum. Das ändert sich ja nicht, wenn eine Förderung zurückgezahlt wird oder ausläuft oder ähnliches. Das ist der Unternehmenszweck.
Helfen würden Genossenschaften ganz andere Instrumente als die Wohngemeinnützigkeit.
Das, was wir brauchen, ist neuer Wohnraum, der preisgünstig zur Verfügung gestellt wird. Das kann man auch über andere Dinge erreichen und nicht durch eine Wohnungsgemeinnützigkeit.
Wichtig seien Neubauförderungen, die Bereitstellung von Bauland und einfachere Genehmigungsverfahren. Unter den derzeitigen Bedingungen könne die Genossenschaft allerdings Neubauwohnungen günstigstenfalls auch nur für einen Mietpreis von rund 14 Euro je Quadratmeter anbieten. Und vorerst wird sie ohnehin keine neuen Wohnungen mehr bauen, sondern ihre Mittel vor allem in die energetische Sanierung ihres Bestandes investieren. Demnächst sind 2000 Wohnungen in Reinickendorf dran, was Mittel in Höhe von 30 bis 50 Millionen Euro binde. Danach sollen weitere Wohngebiete energetisch modernisiert werden. Schließlich will Deutschland bis 2040 klimaneutral werden.
Obwohl unsere Bestände energetisch gut sind, gut gepflegt sind, müssen wir aber trotzdem in diese Bestände investieren. Wir müssen Heizungen umbauen, ähnliche Dinge machen.
Auch Ökonom Dirk Löhr sagt über die neue Wohngemeinnützigkeit:
Das ist kein Gamechanger.
Selbst nach Ansicht der Bundesregierung werden die Neuregelung maximal 100 Unternehmen nutzen. Rund 105.000 Haushalte werden profitieren. Wenig angesichts der großen Nöte auf dem Wohnungsmarkt. Der Berliner Mieterverein kritisiert, ein solcher gemeinnütziger Sektor werde am Wohnungsmarkt auch kein Auffangbecken für Sozialwohnungen bilden, die aus der Bindung fallen. Zumal die Mietobergrenze in der Wohngemeinnützigkeit relativ sei. Mancherorts lägen durchschnittliche Netto-Kaltmieten bei mehr als 17 Euro. Selbst eine Miete unterhalb dieses Durchschnittspreises dürfte einkommensschwächere Haushalte überfordern. Trotzdem, Ökonom Dirk Löhr hält die Rückkehr zur Wohngemeinnützigkeit für einen ersten wichtigen Schritt. Richtig Wirkung entfalten werde das Instrument aber erst, wenn der Staat ausreichend Fördermittel für den Bau entsprechender Wohnungen bereitstelle. Im Weg steht dem derzeit vor allem die Schuldenbremse. Darauf pocht die FDP in der Ampel. Für eine Wende am Markt für günstige Mietwohnungen seien darüber hinaus weitere Initiativen des Gesetzgebers nötig, findet Löhr.
Da braucht man ganz andere Wege. Da gibt es auch den Vorschlag von Gemeinwohlwohnungen. Das läuft darauf hinaus, dass auch private Vermieter, wenn sie unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete bleiben, ähnliche steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen können wie bei der neuen Wohngemeinnützigkeit.
Und davon wären viel mehr Wohnungen betroffen als bei der Wohngemeinnützigkeit für sozial orientierte Unternehmen. Zurück beim Frühstück im Café der Märkischen Scholle bei der Mieterin Erika Heckert.
Ich bin 1940 in der Schwärmerstraße geboren und wohne jetzt praktisch 84 Jahre hier in der Scholle. Bin auch immer zufrieden gewesen.
Mit ihrem Mann wohnte sie in 2,5 Zimmern.
Hatte da auch einen kleinen Friseursalon mit der Wohnung drin.
Als ihr Mann starb, bekam sie unkompliziert eine kleinere, bezahlbare Wohnung mit Ausblick ins Grüne.
Jedenfalls ist bei der Scholle noch sehr billig, wenn man so andere hört. Nicht, da kann man sagen, wir sind gut untergebracht. Man kann wirklich sagen, man hat Glück, wenn man hier drin ist.
Das war der Hintergrund. Bezahlbare Mieten, was die neue Wohngemeinnützigkeit bringen kann, von Kaspar Domen, Redaktion Nina Vogt. Vertiefende Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Shownotes dieses Hintergrunds in Ihrer Podcast-App.